Herzlich willkommen zum Podcast aus dem Nähkästchen qualitative Forschung. Mein Name ist Majo Bancik, ich bin Soziologin, arbeite am Methodenzentrum der Uni Tübingen und spreche in dieser Reihe mit Tübinger qualitativ Forschenden über ihre Forschung. Dabei stehen allerdings nicht unbedingt die genauen Ergebnisse der Forschungsprojekte im Fokus, sondern vielmehr der Forschungsprozess, also das, was im Laufe der Forschung passiert und auch manchmal ganz unverhofft passieren kann. Heute spreche ich mit Professorin Marion Müller. Hallo Marion.
Hallo.
Schön, dass du da bist. Professor Dr. Marion Müller hat seit 2016 die Professur für Soziologie mit Schwerpunkt Geschlechterforschung am Institut für Soziologie an der Universität Tübingen inne und forscht, na, vielleicht so ganz allgemein gesprochen, zu Personenkategorien und ihren Unterschieden. Zu ihren Schwerpunkten gehören dabei soziologische Theorie, Interaktionssoziologie, Soziologie des Körpers und des Sports, Soziologie der Schwangerschaft und Geburt, Humandifferenzierung und Soziologie der Weltgesellschaft und Globalisierung. Gerade die letzten Punkte stehen dann wahrscheinlich auch ein bisschen im Mittelpunkt ihrer kommenden Forschung, aber dazu später mehr. Momentan befindet sie sich so ein bisschen zwischen den Forschungsprojekten, was uns die Chance gibt, sowohl über den gesamten Prozess eines Forschungsprojekts als auch über die ersten Schritte in einem Projekt zu sprechen. Beginnen wir doch vielleicht mal ganz kurz mit dem kommenden Projekt. Marion, das heißt ja dann, das wirst du ja dann mit Hanna Benani durchführen, nämlich Making Up People in der Weltgesellschaft, Analysen zur Institutionalisierung globaler Personenkategorien. Kannst du uns hierzu vielleicht schon mal was verraten?
Ja, gerne. Also, das Projekt ist aber auch, vielleicht um das ein bisschen zu erläutern, das haben wir jetzt beantragt und bewilligt bekommen. Das Projekt wird jetzt im Mai voraussichtlich starten, ist aber letztlich, hat sozusagen ein Vorläuferprojekt, was schon seit ein paar Jahren zu Ende ist. Das hieß, oh Gott, ja guck, siehst du diese Titel, die Projekttitel, die weiß ich nicht mehr aus dem Kopf.
Das macht ja nichts. Vielleicht kannst du ganz kurz sagen, worum es ging.
Nee, genau. Also in dem Vorläuferprojekt, das war noch ein bisschen allgemeiner angelegt. Da ging es sozusagen darum, auch aus so einer weltgesellschaftlichen Perspektive ein bisschen allgemeiner sozusagen zu rekonstruieren, die Veränderungen von bestimmten Deutungsmodellen. Also das war noch nicht so stark fokussiert auf Personenkategorien, ne? Und das war ein Projekt, was ich gemeinsam mit Bettina Heinz geleitet habe, in dem die Hanna Benani aber auch schon Mitarbeiterin war. So, und praktisch in der Nachfolge dieses Projekts oder im Verlauf dieses ersten Projekts sind wir dann immer stärker aufmerksam geworden auf die Bedeutung von solchen Personenkategorien in der Weltgesellschaft. Also Personenkategorien, das kennen wir ja und das ist ja auch in der Soziologie ein schon seit längerem beforschtes Thema, also irgendwie Geschlecht, Ethnizität, Behinderung und so weiter. Aber in der Regel wird das immer nur in so einem nationalen oder lokalen Setting erforscht. Das wird aber meistens gar nicht thematisiert, ne? Also implizit geht es dann aber trotzdem eben um Frauen in Deutschland oder um Geschlechterverhältnisse in Deutschland oder was weiß ich, vielleicht auch im westlichen Kontext oder so. Aber das wird, darüber spricht ja niemand. Und uns hat dann eben uns interessiert die Frage, der globalen Reichweite von solchen Kategorien. Also inwiefern, welche Kategorien können tatsächlich, haben eine globale Reichweite, und aber nicht jetzt, also sozusagen, man darf es nicht falsch verstehen, es geht nicht tatsächlich um die Anwendung dieser Kategorien, sondern es geht ja, dieses Projekt ist sozusagen, fokussiert sich nur auf einen sehr speziellen Kontext, und zwar den Kontext der internationalen Politik und des Rechts. Also das heißt, inwiefern in diesem Kontext diese Kategorien, also beispielsweise in der UN und in den ganzen Tochterorganisationen der UN, inwiefern diese Kategorien sich in diesem Kontext etablieren konnten, mit einer globalen Reichweite oder auch nicht. Es gibt ja sozusagen ganz viele Kategorien, die sich auch nicht etablieren konnten, und das ist manchmal ganz erstaunlich. Also zum Beispiel die armen Menschen, ja, also da würde man ja irgendwie denken, ja klar, aber die armen Menschen auf einer globalen Ebene, die gibt es nicht, ne? Also es gibt irgendwie keine, ist klar, die UNO bekämpft Armut und so weiter, und es gibt auch Organisationen, die sich global mit der Armutsbekämpfung beschäftigen, aber als Personenkategorie haben die sich nicht etablieren können, sondern sind tatsächlich immer, Also gibt es sozusagen nationale Brechungen? Das ist ja auch ganz klar, denn wenn man sich mal überlegt, Armut in Deutschland zu vergleichen mit Armut in Bangladesch oder so, also das ist sozusagen die Armutsmessung relativ, absolut und so weiter, das ist nicht so leicht.
Das ist ja auch schon ein sehr schönes Beispiel dafür, wie man eigentlich zu einer Forschungsfrage kommt. Also in dem Fall sozusagen eine direkte Frage aus einem vorherigen Forschungsprojekt. Da werden wir nachher auch nochmal drauf zu sprechen kommen, weil das einfach auch so ein zentraler Knackpunkt ist bei Forschungsprojekten, würde ich sagen. Vielleicht kannst du uns aber nochmal was zu dem, wenn ich es richtig gesehen habe, mittlerweile abgeschlossenen Forschungsprojekt von
Retraditionalisierung pränatal.
eine empirische Analyse von Geburtsvorbereitungskursen und Schwangerschaftsforen. Das hattest du in Kooperation mit Dr. Nicole Zillien und Julia Gerstewitz, die beide von der Uni Trier kommen, durchgeführt. Und ich weiß nicht, vielleicht könntest du uns dazu was sagen. Und da muss ich sagen, besonders spannend finde ich ja die Frage, wie ist das so abgelaufen?
Ja, genau. Also das Projekt hatte ich damals mit der Nicole Zillien beantragt, als wir beide an der Uni Trier waren. Die Nicole ist mittlerweile, hat einen Ruf, also ist Professorin jetzt an der Uni Gießen. Das Projekt ist noch nicht abgelaufen, also das läuft im Moment noch. Und wir sind jetzt gerade in der, sozusagen in der Phase, in der wir noch ein bisschen auswerten, aber eigentlich schon weitestgehend die Auswertung abgeschlossen haben, die Ergebnisse sichern und publizieren. Ne? Also das ist jetzt sozusagen die Phase. Und wir haben auch schon ein Anschlussprojekt bewilligt bekommen von der DFG. Wow. Es geht also weiter und wir forschen weiter, auch in dem gleichen Team sozusagen, über solche Übergänge in biografische Übergänge sozusagen in Familien. Ne? Also und uns hat eben damals, also deine Frage bezog sich ja jetzt auf die Themenfindung. Ne? Mhm. Genau, und das ist, finde ich, eigentlich ein ganz gutes Beispiel, weil dieser Übergang sozusagen zur Elternschaft oder eben das Mutterwerden, das stand ja im Thema dieses Prozesses, das ist was mir einfach lebensweltlich aufgefallen ist. Das gibt's ja auch sozusagen, man kennt das in der soziologischen Forschung, ist diese sogenannte Retraditionalisierung. Also wenn auf einmal aus Paaren Eltern werden, ist ein lang erforschter und beobachteter Prozess. Und den kann man aber auch lebensweltlich, kriegt man den ja auch mit an seinen Kollegen, Freundinnen und so weiter. Oder wenn man selber Kinder kriegt. Und dann saß ich also eines Tages in so einem Schwangerschaftsvorbereitungskurs, Geburtsvorbereitungskurs so, und dachte, um Gottes Willen, was ist denn hier los? Ja, und war vollkommen irritiert darüber, dass niemand der anderen Anwesenden meine Irritation teilte, sondern die da sozusagen völlig, völlig ohne Scheu sich da irgendwie ein bisschen zum Affen gemacht haben, ja, also so, und ich dachte, was passiert denn hier, was ist denn hier auf einmal los, warum soll ich denn wildfremde Frauen massieren mir den Rücken und ich soll die massieren und warum werde ich jetzt irgendwie nur noch reduziert auf meinen Bauch, und fand das sehr befremdlich, hab dann eine Weile drüber nachgedacht und hab dann daraus sozusagen eine soziologische Fragestellung formuliert, weil man dann eben tatsächlich, also es sind diese Kurse, das habe ich dann sehr schnell festgestellt, die sind überhaupt nicht erfasst in der soziologischen Literatur. Es gibt sozusagen gar nichts dazu oder fast gar nichts. Ich habe dann mit der Nicole Zillien darüber gesprochen und wir waren uns schnell einig, aber dann machen wir doch ein Forschungsprojekt draus.
Schön, das passt ja eigentlich auch dann direkt so ein bisschen zu dieser Entfremdungstaktik aus der Ethnographie, in der man das ja auch eigentlich häufig explizit versucht und ist ja eigentlich dann fast schöner, wenn es so ein bisschen in Anführungsstrichen natürlich kommt, sozusagen.
Ja, aber das ist ja eben das, was wir als Soziologen auch lernen, oder das ist ja das, was wir lernen sollen oder was ich auch immer versuche, den Studierenden beizubringen, diese Fähigkeit, die Fähigkeit, sich sozusagen so ein bisschen zu distanzieren. Mhm. Distanzieren zu können von dem, was man erlebt, dem, was man beobachtet und das eben mit so einer soziologischen Befremdung zu betrachten. Das ist aber sehr zweischneidig, weil eben, wie man jetzt an dem Beispiel, was ich beschrieben habe, erzählt, wenn man das tatsächlich verinnerlicht, dann ist man irgendwann gar nicht mehr in der Lage, sozusagen aus erster Hand das Zeug zu erleben, sondern man behält diesen Blick bei. Ne? Also das ist ein bisschen die Gefahr dabei, das sage ich auch immer.
Na, okay. Vielleicht noch ein bisschen tiefergehend wie seid ihr denn da forschungstechnisch vorgegangen? Also ich meine, du hast jetzt dieses Erlebnis gehabt und daraus ist dann ein bisschen deine Fragestellung vermutlich auch nach und nach konkretisiert entstanden. Welche Forschungsmethoden oder welchen Forschungsstil habt ihr denn dabei angewendet? Also
Für mich war relativ schnell klar, dass man das ethnografisch erforschen muss. Und die Nicole Zillian, die ist immer so ein bisschen kritischer gewesen und hat dann auch immer hinterfragt. Und dann haben wir dann schließlich beschlossen, komm, wir setzen uns jetzt nochmal in so Kurse rein. Haben einfach eine Hebamme angerufen und sind in so einen Kurs reingegangen, haben dort auch gesagt, wir sind Soziologin und würden gerne einfach mal zuhören. Und das war völlig problemlos und so haben wir das dann gemacht, haben irgendwie, glaube ich, ein, zwei solche Kurse besucht nochmal, also so einzelne Stunden. Dann ein bisschen wieder Literatur konsultiert und überlegt, wie und was man daraus machen könnte. Und die Nicole Zillian ist Mediensoziologin und hat dann sehr schnell gesagt, dass sie noch interessant findet, die Frage, inwiefern sich das sozusagen der Prozess in diesen Geburtsvorbereitungskursen sich auch widerspiegelt in solchen anderen Formen von vermittelter Kommunikation, also beispielsweise eben in solchen Internetforen zur Geburtsvorbereitung, diese Mama-Foren. Und dann hat sie sehr schnell gesagt, das würde mich interessieren. Und für mich war klar, ich möchte eine Ethnografie machen in diesen Kursen, also tatsächlich beobachten, was in diesen Kursen passiert, aber auch die Frage stellen, warum diese Kurse oder, also diese Kurse sind ja sozusagen Institutionen, das ist ja hochgradig festgelegt heutzutage, das wird empfohlen, der Arzt, der einen in der Schwangerschaft betreut, der empfiehlt einen, dass man in so einen Kurs geht, die Krankenkasse bezahlt das, mittlerweile bezahlen viele Kassen auch schon für die Väter diese Kurse. Das heißt, das ist mittlerweile eine Institution und mich hat dann interessiert, seit wann ist es so und warum ist das so? Also inwiefern, warum hat sich diese Institution entwickelt und wofür ist die sozusagen die Antwort? Also die Institutionen sind ja immer Lösungen für bestimmte Probleme. Ne? Und wenn man sagt, okay, diese Kurse gibt es aber erst seit Anfang der 1990er Jahre, dann muss es vorher sich sozusagen ein neues gesellschaftliches Problem gestellt haben und auf einmal brauchen wir diese Kurse oder die Gesellschaft nimmt das so wahr, als bräuchte sie jetzt diese Kurse. So und haben wir dann diese Projekte, also sozusagen, ich habe meinen Teil so aufgebaut im Sinne von, das hatte einen historischen Teil. Erstmal, dass man sich anschaut, wie kam das zustande, wie erforscht man sowas, man spricht mit Zeitzeugen, also man muss auf Interviews, auf Berichterstattung, auf solche Expertenkommissionen und so weiter zurückgreifen. Und dann einen ethnografischen Teil, in dem dann geschaut wird, was passiert tatsächlich in diesen Kursen, kommunikativ, interaktiv, spielt es beispielsweise eine Rolle, dass diese Kurse unter Anwesenheitsbedingungen stattfinden. Warum werden die nicht einfach, warum guckt sich nicht jeder zu Hause auf YouTube sowas an, sondern muss da hintraben und das da irgendwie sich da hinlegen und so komisch behandeln lassen. Und dann ein dritter Teil ist klar, wenn man so Projekte miteinander macht in Kooperation, dann braucht man auch wieder einen Teil, in dem man das dann wieder aufeinander abstimmt. Ne? Weil die Nicole und die Julia haben dann diese Internetforen sich angeschaut und dann brauchten wir sozusagen einen dritten Teil, der das dann wieder eingefangen hat und auf eine gemeinsame kommunikationstheoretische Basis gestellt hat.
Was bekommt man denn mit Ethnografie besonders gut in den Blick? Also du sagtest schon auch so ein bisschen das Geschehen, aber gibt es noch andere Punkte, die man mit Ethnografie besonders gut in den Blick bekommt?
Na, ich würde sagen, immer dann, wenn bestimmte Dinge eben unter Interaktionsbedingungen, also unter Anwesenheitsbedingungen ablaufen, also so, dass Akteure körperlich anwesend sein müssen und sich wechselseitig wahrnehmen, ne? Also diese klassische Definition von Interaktion, dann kommt man gar nicht umhin, um zu verstehen, was da los ist, muss man selber mit im Feld teilnehmen. Das geht nicht anders. Ne? Also da reicht es nicht, wenn man irgendwie Beobachtungen mit der Kamera macht oder sich die dann irgendwie zu Hause anguckt, sondern man muss erleben, was dort passiert. Man muss auch selber sozusagen fühlen und mit allen Sinnen sozusagen da involviert sein. Sonst ist das nicht möglich. Also mit Interviews oder sowas kriegt man das nicht mit, weil man kann diese Sachen nicht abfragen. Ne? Also man kann natürlich fragen, ja, was macht ihr denn da so in diesen Kursen? Und dann sagen die Hebammen, ja, so und so und so und so und wir besprechen dies und das. Aber das ist nicht das Gleiche, wie wenn man das erlebt, weil, also jetzt mal, um es nochmal anders zu sagen, solche Kurse haben sicherlich bestimmte manifeste Funktionen. Ne? Also da geht es ja dann darum, auf die Situation der Geburt vorbereitet zu werden, dass man nicht überfordert ist und damit man weiß, welche Anzeichen wichtig sind. Also wenn man auf einmal starke Schmerzen hat oder Blut da irgendwo rauskommt, ist nicht gut und dann muss man ins Krankenhaus und wie schnell man ins Krankenhaus. So, ne? So, und dann gibt es aber auch latente Funktionen von solchen Kursen, beispielsweise dass sich Frauen, die in derselben biografischen Situation sind oder Paare in derselben biografischen Situation sind, kennenlernen. Ne, weil es ist nicht immer so, dass gleichzeitig alle Freundinnen auch Kinder kriegen. Ja. Und man braucht andere Leute, die gerade auch Kinder kriegen, weil da verändert sich ja ganz viel im Leben. In der Regel ist das ja in Deutschland so, dann bleiben die Frauen auch erstmal zu Hause, dann haben die irgendwie, dann hören die auf zu arbeiten und müssen zu Hause bleiben. Und wenn man vorher die ganze Zeit gearbeitet hat und dann auf einmal zu Hause sitzt, ich weiß nicht genau, was soll man da machen? Da kann man auch mit niemandem telefonieren, weil die anderen arbeiten ja alle. Da kann man dann nur die Leute anrufen, die gerade auch ein Kind bekommen haben oder gerade auch bald eins bekommen werden oder so. Und mit denen kann man dann auch vormittags einen Kaffee trinken gehen, weil die anderen haben ja gar keine Zeit. Und die haben auch gar keine Lust in der Regel, sich den ganzen Tag über Babykacke, Babykotze, Baby zu unterhalten. Ne?
Ja. So. Ja. Gibt es was, wo du sagen würdest, das bekommt man mit Ethnographie überhaupt nicht in den Blick? Also vielleicht so eine ganz spezifische Sache, wo du sagen würdest, das kann man unter gar keinen Umständen ethnografisch erfassen?
Ja, sicher. Also man kann ja zum Beispiel Vergangenes, ne? Also solche historischen Prozesse kann man zum Beispiel nicht damit erfassen. Also man kann zwar man kann ja nicht rückblickend dabei sein in irgendeiner Situation. Das ist ja immer irgendwie ärgerlich. Man kann aber sicherlich auch irgendwelche Verschiebungen von Deutungsmodellen und sowas, ne? Deutungsmuster, da kommt man nicht ran. Nee, also das ist dann was anderes, ne? Wenn man Diskurse, wenn man sich, also wir jetzt zum Beispiel in dem anderen Projekt mit der Hannah Benani, da interessieren uns ja eher solche Debatten und solche Bedeutungsverschiebungen im historischen Verlauf, die sich ja dann niederschlagen eben in bestimmten Formulierungen, in Texten, in Textdokumenten. Und dann wird ja, da ist natürlich auch die ethnografische Ebene auch interessant, wenn man dann dabei sein darf bei diesen Verhandlungen. Ja, aber man kann natürlich jetzt nicht mehr bei den Verhandlungen aus den 90er Jahren dabei sein. Ja. Und dann kann man, also dann finde ich, ist es auch völlig legitim, sich die Ergebnisse anzugucken, wie sich dann in den Dokumenten ja zum Beispiel die Bedeutung von Frau sein oder von Menschen mit Behinderungen, wie sich das auf einmal erst herauskristallisiert langsam und wie sich das verschiebt. Das kann man nicht mit Ethnographie beobachten.
Hattet ihr eigentlich eine spezifische theoretische Perspektive bei dem Forschungsprojekt? Also, dass ihr gesagt habt, ihr betrachtet es aus einem bestimmten Blickwinkel? Also vielleicht dann da die Fragen, wenn ja, welche war das denn? Mhm. Und auch hier wieder die Frage, was kann man denn damit besonders gut in den Blick nehmen?
Mhm. Ja, also ich finde, es ist unerlässlich, dass man sozusagen eine theoretische Perspektive hat. Die hat man sowieso. Nur ganz viele legen sie nicht offen. Vielleicht ist es so rum richtig, ne? Und insofern sind alle meine Forschungsprojekte immer entstanden aus so einer Mischung. Also sicherlich spielt dann irgendwie so ein manchmal eine lebensweltliche Irritation eine Rolle, aber auch sozusagen ein theoretisches Problem oder ein theoretischer Hintergrund. Und jetzt bei den Geburtsvorbereitungskursen ganz speziell, da fand ich einfach sehr spannend die Frage, die Bedeutung nach der Rolle von Interaktion. Also warum muss das denn unter Anwesenden passieren? Und welche Rolle spielt das, dass man dort ist und angefasst werden kann und auch angefasst wird? Denn in diesen Kursen geht es ganz viel auch um solche, also da wird ja sehr viel der Körper thematisiert, aber auch der Körper tatsächlich angefasst. Und da geht es ganz viel um bestimmte atmosphärische Fragen, also die Fragen des Settings, wie das dort stattfindet. Und das ist ganz wichtig, also so die Rahmung der Situation dort. Und dann eben zum Beispiel der Vergleich mit diesen Internetforen, die ja in denen kommuniziert wird, sozusagen nicht unter Interaktionsbedingungen. Ne? Mhm. Man spricht nicht gleichzeitig, sondern man spricht nacheinander, auch wenn das möglicherweise sehr schnell nacheinander ist, ja. Aber man sieht sich nicht, man ist nicht gleich örtlich, man hat sozusagen nicht den gleichen Kontext. Es geht aber vielfach um dasselbe Thema. Mhm. Ne? Aber es wird dann anders verhandelt. Es wird auch anders verhandelt, weil ja diese Hebamme nicht dabei ist. Aber das ist, finde ich, jetzt interaktionstheoretisch eine ganz, also ausgesprochen interessant, weil es ja eben auch, wir haben ja in der Interaktionstheorie schon länger sozusagen Auseinandersetzungen über die Reichweite des Interaktionsbegriffs oder über verschiedene Dimensionen im Zeitalter von, von computervermittelter Kommunikation, Videochat und so weiter. Da scheint dieser Goffmansche Interaktionsbegriff ja vielfach antiquiert, dann wird er manchmal einfach ersetzt. Aber ich glaube, es macht schon Sinn, ein bisschen genauere Begriffsarbeit zu betreiben. Und das kann man anhand von solchen Beispielen tun.
Mhm. So, du hattest ja jetzt schon ein bisschen was dazu gesagt, wie die Idee kam und wie die ersten Schritte abgelaufen sind. Was habt ihr denn danach gemacht? Also wie ist in eurem Forschungsprozess weitergegangen, nachdem ihr dann auch bei Hebammen vor Ort wart und da so ein bisschen an den Kursen teilgenommen habt? Was kam denn danach sozusagen?
Genau. Wir haben also erstmal explorativ sozusagen uns so ein, zwei Kurse angeguckt und in diese Internetforen geguckt und dann haben wir einen Artikel geschrieben. Wir haben eine Lehrforschung gemacht in Trier noch dazu gemeinsam, aber ich meine, den Artikel hatten wir vorher schon geschrieben und haben den Artikel dann eingereicht bei der Kölner Zeitschrift für Soziologie und Sozialpsychologie, genau. Und zeitgleich einen Forschungsantrag geschrieben, denn das ist ja eben sozusagen, das unterscheidet ja vielleicht das Forschen, was man dann auf professoraler Ebene betreibt und was jetzt die Studierenden betreiben, weil wir können meistens gar nicht mehr selber so viel forschen, sondern wir müssen ja Anträge schreiben und dann, wenn der Antrag bewilligt wird, dann kann man sich kurz freuen und dann stellt man einen Mitarbeiter ein und der darf dann die ganze schöne Arbeit machen. Ja. Tatsächlich ist es meistens so. Also ich habe, nachdem der Antrag bewilligt wurde, war ich in keinem Kurs mehr, sondern das hat dann eine Mitarbeiterin gemacht. Ne? Also die ist dann, ich habe mit ihr gemeinsam immer darüber gesprochen, wie sie sozusagen die Kurse auswählen soll. Und sie hat dann versucht, also wir haben uns auf Westdeutschland beschränkt, um jetzt so einen Ost-West-Vergleich rauszulassen, haben dann über Deutschland verteilt verschiedene Kurse hat sie sich dann angeschaut, aufgenommen, teilweise auch mit Video aufgenommen, in größeren Städten, in kleineren Städten. Also wir haben so ein bisschen versucht, so Varianz reinzubringen, nach welchen, also oder auch nach konfessionellen Mehrheiten und so weiter. Genau, dann wurde das alles transkribiert. Und dann fing der Auswertungsprozess an, in den ich dann wieder ein bisschen mehr involviert war, sozusagen. Mhm. Ne? Aber das ist dann meistens tatsächlich Sache eben eher der Mitarbeiterin. Und dann wieder für die Publikationen arbeitet man dann wieder zusammen.
Also sozusagen die Erhebungsphase wird so ein bisschen ausgelagert, wenn man schon auf der professoralen Ebene ist. Und dann aber bei der Analyse ist man wieder dabei.
Ja, genau. Also nicht, dass das jetzt irgendwie der Wunsch ist. Ne? Nicht falsch verstehen, weil meistens, das ist ja eigentlich das, was Spaß macht. Faktisch ist es ja aber so, dass wir die Anträge schreiben müssen und dann musste ich schon wieder den nächsten Antrag schreiben in der Zeit, in der die dann geforscht hat. Also so und dann.
Na, ja. Es gibt ja auch sehr viel zu erforschen, insofern ja. Passiert es. Du sagtest gerade auch schon, das wurde dann alles transkribiert. Zur Ethnographie gehören ja auch Feldprotokolle, Beobachtungsprotokolle. Mhm. Welche Rolle hat denn das Schreiben darüber hinaus noch gespielt?
Im Feld jetzt?
Oder? Im Feld und auch in der Analysephase, also in der Auswertungsphase.
Ja, ich glaube, da ist es eben so ein bisschen unterschiedlich, ob man die Forschung selber macht und dann auch selber auswertet oder, also da ich das in diesem Fall eben nicht gemacht habe, bringt das immer noch eine gewisse Distanz mit rein. Ne? Mhm. Weil ich musste dann manchmal immer noch nachfragen, weil bestimmte Hintergrundinformationen hatte ich nicht. Ne? Mhm. Die hatte dann nur meine Mitarbeiterin. Und man kann zwar schon viel aufschreiben, aber manche Sachen eben nicht. Ne? Also insofern kann ich mich erinnern an viele Interpretationen, die ich dann geschrieben habe. Und sie hat die gelesen und dann sagt sie, nee, aber die Hebamme, das Bemerkenswerte war, die hatte überhaupt kein Kind. gut, woher soll ich das denn wissen? Ja. Das ist was anderes und das ist schöner, wenn man sozusagen selber die Daten erhoben hat. Ne? Also wenn ich mich jetzt erinnere an Projekte, in denen ich selber die Daten erhoben habe, und da ist das Schreiben extrem wichtig, auch von diesen Protokollen, und auch sogar das Transkribieren ist wichtig, weil man da ja dann immer näher an seine Daten rankommt und sozusagen auch schon Überlegungen anstellt, ja, ne? Und einem Interpretationen einfallen, oder man hat eine ganz andere Kenntnis und Durchsicht und Durchgriff auf seine Daten, als man das heute, da kann die Software noch so toll sein, das habe ich nicht mehr von den Daten, die ich nicht selber erhoben habe. Aber die Daten, die ich selber erhoben habe, da kann ich mich dann an viel mehr erinnern und weiß ich nicht, das ist dann schon was anderes. Und da ist das Schreiben extrem wichtig.
Also dann im Prinzip hauptsächlich in Form von Memos und also unterschiedlichen Memos und Memotypen, auch dass man das dann untereinander austauscht, oder?
Ja, ich glaube, es ist so ein bisschen wahrscheinlich individuell verschieden, ob man das jetzt in Form von Memos macht oder ob man die Protokolle sozusagen immer weiter noch bearbeitet. Das kann man ja auch machen, ne? Aber klar, oder sonst fängt man sozusagen, schreibt man zusätzlich zu den Protokollen, fängt man dann an, Memos zu schreiben, sich bestimmte Aspekte da rauszugreifen, mit bestimmten Fragen zu beschäftigen und dann nochmal nachzukodieren und so weiter, ne? Also und das ist eben, das ist sehr wichtig, weil letztlich, also wenn es gut läuft, dann hat man verschiedene Memos, die eigentlich schon Versatzstücke sind von dem Analyseteil sozusagen, von dem Ergebnisteil, den man später dann schreibt. Ne? Mhm. Dann kann man das noch ein bisschen ausführlicher machen oder so, aber und noch ein bisschen analytischer klären sozusagen. Aber man hat dann erste Thesen und Gedankengänge, kann die weiterentwickeln, kann die anreichern noch mit mehr Daten und so weiter. Genau, das ist der Prozess.
Und das letzte große Schreibprojekt ist dann ja im Prinzip auch der Forschungsbericht.
Der Forschungsbericht, den man dann bei diesen Forschungsprojekten, die so Drittmittel finanziert werden, da muss man am Schluss noch so einen Forschungsbericht abgeben. Der wird aber nicht veröffentlicht und das ist auch keine so große Sache mehr.
Ah, okay.
Sozusagen, der ist ja nicht so lange. Der muss schon gut sein, der wird auch nochmal begutachtet, das darf man auch nicht unterschätzen, aber wichtiger sind eigentlich die Publikationen vorher, die Vorträge und die Publikationen vorher. Und die müssen natürlich gut sein und irgendwie auch zeigen, also häufig sind die ja dann auch die Grundlage für nachfolgende Forschungsprojekte. Ne? Also das ist ganz oft so, oder dass man merkt, man hat da noch so viel Daten oder man sieht Ähnlichkeiten zu ähnlich gelagerten Prozessen oder Situationen oder so, ne? Dass man da sozusagen anknüpfen kann. Und meistens, das kommt sozusagen drauf an, wie und wo man publiziert, ob man Aufsätze in irgendwelchen Zeitschriften macht. Wobei man da für ethnografische Forschung reicht das häufig nicht, sondern da schreibt man dann auch ein Buch.
Eine komplette Ethnografie dann?
Ja.
Schön. Also,
wenn man es irgendwo unterkriegen kann. Ja.
Also Forschen ist nicht nur vor Ort sein, Fragen stellen und ganz genau hinschauen, sondern auch einfach extrem viel schreiben.
Ja. Also wenn man keinen Spaß hat am Schreiben, dann ist das nichts für einen. Ne? Das muss man schon, das ist wirklich so. Und gerade bei Ethnographie darf man nicht unterschätzen, Ethnographie funktioniert nur, also man produziert ja einen Teil seiner Daten auch selber, weil man macht ja das erst sichtbar, indem man schreibt. Ne? Also man insofern produziert man die Daten, die man dann ja verarbeitet, auch erst selber. Und die müssen gut sein und das, was man daraus macht, muss auch gut sein. Sonst kann das niemand nachvollziehen. Also das heißt, ein Teil der Plausibilität und der Güte sozusagen von ethnografischen Daten und Analysen hängt extrem davon ab, ob die Leute schreiben können oder nicht.
Wir hatten es ja jetzt schon sozusagen auch von den Publikationen und dem Forschungsbericht dann am Ende, ich sage Ende jetzt einfach mal in Anführungsstrichen, weil allein dadurch, dass man dann Folgeforschung macht, kann man ja sagen, dass das Phänomen nicht zu Ende beforscht wurde sozusagen. Aber kannst du uns vielleicht ein Beispiel geben dafür, woran man festmacht, dass es jetzt vorläufig fertig ist?
Das Geld ist alle. Das, ja, aber ich glaube, eigentlich ist es nie fertig. Und ich kenne niemanden, der nicht am Ende von so einem Forschungsprojekt sagt, um Gottes Willen, ich habe noch so viel Daten, was soll ich denn damit machen? Das ist immer so. Das ist immer so und das tut einem irgendwie im Herzen weh. Und dann sagt man sich immer, okay, ich mache dann nochmal was da draus. Und dann kommt man oft nicht dazu, das nochmal irgendwie zu recyceln oder überhaupt nochmal abzuarbeiten. Das ist leider so. Also fertig ist man nie richtig. Oder man hat vielleicht keine Lust mehr. Also das kann schon auch sein. Ich hatte, also bei dem Fußballprojekt hatte ich irgendwann wirklich, da konnte ich Fußball nicht mehr sehen. Und danach dachte ich auch so, jetzt ist Schluss und habe bestimmt auch 2-3 Jahre keinen Fußball geguckt.
Okay. Vielleicht auch noch die Frage, also das klingt ja jetzt alles mehr oder weniger glatt eigentlich. Man kommt zu seinem Thema, erhebt dann sein Material und analysiert es dann. Aber auf was für Hindernisse kann man denn in so einer Forschung stoßen? Also gibt es irgendwie typische Hindernisse oder ist das extrem phänomenspezifisch? Oder?
Also ich würde sagen, dass, um jetzt mal den Kollegen Oehmermann zu bemühen, eigentlich ist sozusagen jede Forschung ist eine Art Bewährungsprobe. Also anders kann man das gar nicht sagen. Es gibt eigentlich nur Hindernisse, glaube ich, manchmal. Also es fängt ja schon an, je nachdem, was man erforschen will, der Feldzugang ist häufig schwierig. Aber es kommt sicher darauf an, was man erforschen will. Ne? Also bei dem Fußballprojekt damals war der Feldzugang ein Riesenproblem. Ja? In den Bereich des Profifußballs reinzukommen als eben nicht Profifußballer und Frau und irgendwie Sozialwissenschaftlerin, das war ausgesprochen schwierig. Bei den Hebammen war das jetzt zum Beispiel kein Problem. Dafür war bei den Hebammen, wurde im Laufe des Forschungsprozesses, wurde es schwieriger, die Reflexion der eigenen Person und der eigenen Position, ne? Weil in dem Forschungsprojekt sozusagen nur Frauen miteinander gearbeitet haben, Frauen mit Kindern, Frauen ohne Kinder, und dann wurde es ein Problem, über die Bedeutung von Kinderkriegen und Hebammen und den ganzen damit verbundenen politischen Fragen von Retraditionalisierung etc., das wurde im Team ein Problem, was dann auch den Forschungsprozess behindert hat, punktuell, möchte ich sagen. Also das darf man auch nicht unterschätzen. Mhm. Da muss man dann drüber reden und muss sozusagen in der Lage sein, das offen zu legen und versuchen eben den eigenen persönlichen Hintergrund von dem zu trennen, was man forschungstechnisch, glaube ich, treibt. Ne? Mhm. Genau. Und dann, was kann einem noch alles passieren? Also bei der Fußballforschung waren das einfach sehr unangenehme Forschungssituationen, in die ich mich da begeben habe. Also sowas passiert einem eben mit schwangeren Frauen nicht, aber mit irgendwie Profifußballern schon. Das war unangenehm, da muss man eben auch persönliche Grenzen dann irgendwie ziehen. Wie weit geht man jetzt ins Feld und wo sagt man jetzt, das ist es mir jetzt nicht mehr wert? Oder wie stark lässt man sich sozusagen, oder ist man bereit, sich da zum Affen zu machen oder nicht? Genau.
Also Forschung ist ja auch jetzt nie linear und du hattest gerade schon ein paar Probleme angesprochen. Gab es auch Punkte, wo ihr das komplette Vorgehen nochmal abändern musstet und irgendwie eure Forschungsfrage hinterfragt habt und vielleicht auch einfach nochmal ein bisschen einlenken musstet?
Also die Forschungsfrage komplett hinterfragt vielleicht nicht, aber dass man irgendwie merkt, zu bestimmten Dingen kommt man nicht hin oder man ändert die Methode ja. Also zum Beispiel bei den Fußballern habe ich relativ schnell gemerkt, dass es überhaupt nicht funktioniert, mit Fußballern Interviews zu machen, weil die sind eben Interviews machen aus diesem Medienkontext gewöhnt und geben eben, da haben die keine Lust drauf, da fühlen die sich gezwungen zu und geben kurze Antworten und wollen wieder raus aus der Situation.
Okay.
So, und da habe ich lange hin und her überlegt und dann habe ich die sozusagen miteinander sprechen lassen. Das heißt, ich habe so Gruppendiskussionen durchgeführt. Ich habe denen einen Eingangsimpuls gegeben, irgendeinen Witz oder irgendeine Provokation, ich weiß es nicht mehr genau. Und dann eben weggeguckt und dann haben die dann auch irgendwann aufgehört, mit mir zu reden und nur noch untereinander geredet. Mhm. Und dann haben die sozusagen ihr normales Programm abgezogen, was so postadoleszente Männer tun, die streiten sich oder teasen sich eben so ein bisschen und ziehen sich gegenseitig auf und ja, genau. Und da kam dann sehr schnell immer auch Ethnizität ins Spiel oder irgendwelche, ja, rassistische Witzlein und sowas. Das ging sehr schnell.
Wow, untereinander. Also das klingt ja so ein bisschen auch einfach nach Anpassung der Vorgehensweise an dann eben die Gruppe, oder? Kann man das so grob umschreiben?
Genau, oder an die Situation, ne, an das Feld auch, ne. Was ich zum Beispiel, genau, was ich vielleicht bei dem Fußballprojekt, da bin ich ja am Anfang eben sehr stark mit dieser Frage nach der nationalen Herkunft und ethnischen Herkunft reingegangen. Und im Lauf der Forschung ist mir dann aber auch zum Beispiel klar geworden, dass ich Geschlecht noch mit berücksichtigen muss, weil das sozusagen permanent einen angesprungen hat. Also dadurch, dass ich als Frau in diesem Feld so hochgradig sichtbar war, mhm, und das auch immer wieder bestimmte Reaktionen ausgelöst hat, dann kommt man sozusagen nicht drum rum. Und dann habe ich das auch systematisch aufgenommen dann in die Forschungsarbeit. Ne? Also obwohl das mich am Anfang gar nicht so interessiert hat.
Mhm. Ja, aber Reflexion und Reflexivität der Forschung ist ja schon auch immer ein großes Thema, also gerade in Ethnografien dann auch.
Mhm.
Dann war das vermutlich dann auch so ein Anstoß für dich, da nochmal ein bisschen genauer drauf zu schauen, nehme ich an.
Ja, genau. Also ich glaube, das muss man immer tun. Das ist manchmal aber gar nicht so leicht. Also da jetzt bei dem Fußball ist es so offensichtlich, mhm, ne? Bei dem jetzt bei den Geburtsvorbereitungskursen, da denkt man ja erstmal, es ist nicht so offensichtlich, aber da muss man tatsächlich, kommt man dann auch sehr schnell an den Punkt, wo man darüber dann sprechen muss oder auch darüber nachdenken muss, über sozusagen die eigenen latenten oder impliziten Einstellungen, die man dazu auch hat, ne? Weil die eben dann in dem Forschungsprozess auch so rauskommen. Das ist halt ein politisch auch relativ heißes Thema. Da ist man auch sehr schnell irgendwie, tritt man auf Füße und ja.
Also Reflexion ist auch wichtig, um dann so ein bisschen die eigenen Rollen in Anführungsstrichen voneinander für sich selbst zu trennen und zu schauen, was denke ich als Privatperson, was denke ich als politische Person, was denke ich als Forschende?
Ja, ich finde das schon. Also sozusagen, ich versuche das immer zu trennen. Es gibt aber viele Kolleginnen, die das nicht trennen wollen auch, sozusagen sehr bewusst. Das kann man ja auch, ne? Man kann ja sozusagen, ist ja auch eine legitime Position zu sagen, dass man auch eine aktivistische Position hat oder sozusagen, dass die eigene Forschung ja sehr wohl auch in der Lage ist, einen Unterschied zu machen oder so. Das ist auch eine legitime Position. Aber ich glaube, man muss dann das auch offenlegen in einer gewissen Art und Weise. Ne? Und also ich versuche das zu trennen.
Gab es eigentlich während deiner Forschung jetzt unabhängig davon, welches Forschungsprojekt, irgendwie besondere Momente oder so Schlüsselmomente, wo du Eureka rufen konntest oder was einfach völlig überraschend war, was du nie gedacht hättest, dass das irgendwie mit diesem Phänomen zusammenhängt?
Also klar, also jetzt beim Fußball zum Beispiel, da freut man sich dann über jeden Rassismus, den man beobachten kann, weil wenn das Thema ist, ist das ja sozusagen, also nicht, dass man das jetzt gut findet, aber dann ist das sozusagen Ergebnis. Und jetzt irgendwie was vollkommen Überraschendes, das weiß ich nicht, das kann ich nicht. Also ich hätte jetzt zum Beispiel bei den Geburtsvorbereitungskursen, hätte ich erwartet, dass es mehr Unterschiede gibt, dass sich das mehr unterscheidet zwischen großstädtischen und ländlichen Kontext oder sowas. Da hat mich am meisten eigentlich überrascht, dass das so einheitlich ist in Deutschland. Und was mich schon auch, was auch irgendwie sozusagen im Rahmen der Forschung dann erst nach und nach mir klar wurde, ist, dass die Frauen das sehr untereinander machen. Also sozusagen, dass dieser Druck, den diese Mütter oder werdenden Mütter da aufbauen, dieser normative Druck, das machen die Frauen alleine. Da brauchen die keine Männer zu, machen die ganz alleine. Sozusagen so unnötig, also das fand ich jetzt noch überraschend, ja.
Wow, also doch immer wieder auch neue Dinge dabei. Spannend. Vielleicht noch so zum Schluss. Gibt es irgendwelche Dinge, die du Forschenden auf den Weg geben würdest? Also vielleicht so ein bisschen Do's and Don'ts der Forschung oder irgendwas, wo du sagst, das ist dir besonders wichtig, wenn Menschen forschen, dass sie da auf jeden Fall auch drauf Acht geben?
Also ich finde es wichtig, dass wenn man das macht, dann muss man das auch sozusagen sich da auch reinbegeben. Und man muss sich bewusst sein, dass man am Ende, also dass einen das verändert und man muss das auch annehmen können. Ne? Also das finde ich schon wichtig, dass man da sozusagen so viel investiert und man weiß nicht so richtig, was man rauskriegt. Das muss einem klar sein, aber man kriegt was raus, es verändert einen in einer gewissen Weise. Und man muss sich gut überlegen, was man erforscht. Ne? Also es sollte, glaube ich, nicht sein, wo man sowieso schon, was man sowieso toll findet. Also ich würde zum Beispiel, wenn man Fußballfan ist, würde ich nicht raten, Fußball zu erforschen. Ja, das ist nicht schlau. Aber es ist auch nicht schlau, etwas zu erforschen, was man total schlimm findet und wo man gar keine Lust hat, mehrere Jahre mit zu verbringen oder so. Ne? Also das muss man sich schon auch gut überlegen. Und man sollte, und das, das finde ich sehr wichtig, dass man sich begleiten lässt. Also, dass man regelmäßig mit seinen Betreuern in irgendeiner Art und Weise darüber spricht, was einem da passiert und was einem da widerfährt oder auch nicht. Also tatsächlich auch auf so einer persönlichen Ebene, wie fühle ich mich dabei oder ist da irgendwas, wo es mir nicht gut geht oder so. Das finde ich ist auch wichtig. Das wird zu wenig gemacht. Ne? Also es sind ja auch Daten, die kann man dann auch mit berücksichtigen. Aber also man muss schon auch noch so ein bisschen gucken, dass man nicht zu, naja, eben das ist ja die Gefahr dieses Going Native. Ne? Also dass man da irgendwie reinstürzt. Das kann ja auch ein Going Native sein im Sinne von, dass man da tatsächlich zu viel aufgibt. Also nicht, dass man da völlig eins wird mit dem Feld, sondern in irgendeiner Art und Weise ja ausgenutzt wird oder was auch immer passiert. Es sind viele Sachen denkbar. Also da finde ich es wichtig, dass man sich Hilfe sucht.
Und hast du vielleicht einen Tipp, was man tun könnte, wenn man mal feststeckt in seiner Forschung, in seinen Gedanken oder beim Schreiben auch?
Ja, meistens mit jemandem drüber sprechen oder nochmal von vorne anfangen. Also sozusagen nochmal von vorne durchgehen. Das passiert leider ganz oft und eine der unangenehmsten Phasen, in denen man auch regelmäßig leider feststecken kann, ist immer wieder, also bei der Auswertung, die Überarbeitung des Codeschemas. Das macht mich persönlich leider immer fertig, weil dann muss man ja wieder von vorne kodieren. Das ist so eine Sisyphus-Arbeit, unangenehm und doof, leider irgendwie notwendig. Irgendwie Zähne zusammenbeißen.
Und durch.
Ja, und reden mit anderen Leuten, ne? Das hilft. Und manchmal noch, also ja, nochmal über die Frage nachdenken, nochmal zurück zum Anfang.
Eine neue Perspektive mit ein bisschen nochmal neuen Gedanken dazu, hoffentlich in dem Fall. Also meinerseits wäre es das jetzt erstmal gewesen von dem, was ich zumindest jetzt gerade von dir wissen will. Gibt es vielleicht noch irgendwie etwas, das du zum Thema qualitative Forschung an den Zuhörenden mitteilen möchtest?
Ja, es macht Spaß, würde ich sagen. Und es macht immer noch Spaß. Also ich mache das nach wie vor sehr gerne und bin immer ein bisschen neidisch, wenn ich sozusagen so schöne Forschungsprojekte geschrieben habe und jemand anders die dann umsetzen darf und würde gerne mehr selber forschen.
Dann hoffe ich, dass es dir möglich sein wird, dass du mehr selber forschst und nicht so ausgeschlossen in Anführungsstrichen davon wirst. Und danke dir auf jeden Fall, dass du heute hier warst und mir gesprochen hast und mit uns auch so viele Einsichten geteilt hast. Also qualitative Forschung ist ja doch auch immer ein großes Thema. Genau, und falls ihr Zuhörenden noch mal mehr über Marion Müllers Forschung und Arbeit erfahren wollt, könnt ihr auf der Seite von Marion auf der Homepage des Instituts für Soziologie von der Uni Tübingen nochmal nachschauen. Da findet ihr ganz viel von dem, was sie gemacht und geschrieben hat. Und wenn wir beide euch qualitative Sozialforschung schmackhaft machen konnten, findet ihr auch nochmal weitere Infos zu qualitativer Sozialforschung auf der Homepage des Methodenzentrums der Uni Tübingen. Liebe Marion, vielen Dank.
Danke auch.
Und ich hoffe, dass du bald mehr selber forschen kannst.
Danke.